SRF 1.
Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Das sind Themen, die wir für euch parat haben. Was machen mit dem Meret Oppenheim-Brunnen zu Bern? Zum strittigen Kunstwerk muss saniert werden, aber wie, für das es näher noch so ist, wie die Künstlerin sich das vorgestellt hat? Eine schwierige Frage. Was machen wir, dass sich die fast 200'000 Besucher und Teilnehmer am eidgenössischen Turnfest in Biel auf dem Festgelände orientieren und schlacken können? Die Organisatoren haben getüftelt, bis sie die passende Unterlage hatten. Auch eine Wirtschaftsgeschichte. Das ist das Regionaljournal mit dem Michael Sali. Und mit dem Matthias Heimo mit den Nachrichten vom Tag.
Der FC Biel kann in der nächsten Saison wieder in seinem Gurzelen-Stadion spielen. Seit dem letzten Sommer muss Biel in Maladiech zu Neuenburg ausweichen, weil das alte Heimstadion den Anforderungen der Schweizer Fussballliga nicht mehr entspricht. Weil jetzt aber das neue Bieler Stadion, das Stade de Bienne, im Bau ist, gelten für das Gurzelen-Stadion Übergangsbestimmungen, schreibt der Bieler Gemeinderat. Er investiert darum jetzt gut 50'000 Franken, um die Übergangsbestimmungen zu erfüllen. Der Gewerkschaftsbund Thun will die private Altersbetreuung zu Thun wieder verstaatlichen, und zwar definitiv mit einer Volksinitiative. Das haben die Delegierten vom Dachverband gestern beschlossen. 2007 sind die städtischen Altersheime in eine AG umgewandelt worden. Seitdem ist es zu verschiedenen Personalkonflikten gekommen. Die Gewerkschaften kritisieren auch unternehmerische Entscheide von VIA, der Wohnen im Alter AG. Die öffentliche Hand soll darum wieder mitreden, fordert der Gewerkschaftsbund, der so schnell wie möglich Unterschriften sammeln für die Initiative. Das geplante Schlossberg-Parking zu Thun ist ein Schritt weiter. Der Kanton Bern hat alle 5 Einsprachen gegen das Parking abgelehnt, darunter auch eine vom VCS und vom Fussverkehr Bern. Bis Ende Jahr will die Stadt Thun in einem Wettbewerb bestimmen, wer das Parkhaus bauen kann. Die Eröffnung ist dann Ende 2017 geplant. Das neue Parkhaus mit 350 Parkplätzen kostet etwa 42 Millionen Franken.
So wird das Wetter morgen. In den Bergen gibt es viel Sonne. Im Seeland hat es Hochnebelfelder, später scheint die Sonne. Am Nachmittag kommen aber dickere Wolken dazu. Die Temperatur die liegt um die 10 Grad. Jetzt gerade Neues vom Turnfest Biel mit einer Idee, die der Region wirtschaftlich auch etwas bringen kann. Zuerst aber auf Bern, auf einem Waisenhausplatz. Im Oktober von diesem Jahr wird die Meret Oppenheim 100-jährig. Gestorben ist die weltbekannte Künstlerin, aber schon vor 28 Jahren. 2 Jahre vorher ist in Bern auf dem Waisenhausplatz ein Brunnen von ihr eingeweiht worden. Die Betonsäule mit Wasserläufen drumherum in Spiralform. In den Wasserläufen hat das Moos und daraus ist in den letzten 30 Jahren zusammen mit dem Kalk vom Wasser Tuffstein geworden. Weil dem Brunnen zusetzt, weil es Probleme mit der Stabilität gibt und weil man das Brunnenkunstwerk rund um ihren 100. Geburtstag rausputzen will, stellt sich zu Bern jetzt die Frage, wie man auf die Veränderungen durch die Natur an diesem schon gäng umstrittenen Brunnen soll reagieren. Gestern Abend am Podium nach Antworten gesucht. Was passiert mit dem Brunnen vor Meret Oppenheim? Das bespricht der Peter Brandenberger jetzt mit der Veronika Schaller. Die Leiterin der Abteilung Kultur der Stadt Bern ist Präsidentin der Kommission für Kunst im öffentlichen Raum.
Veronika Schaller, es fährt schon da bei der Frage, ob der Oppenheim-Brunnen eigentlich ein Brunnen ist oder ein Kunstwerk. Was ist es für euch? Was ist er für euch?
Es ist natürlich ein Kunstwerk, und zwar ein ganz bedeutendes Kunstwerk von einer grossartigen Künstlerin. Und ein Kunstwerk, das seit 30 Jahren seitdem steht und glaube noch 10 Jahre vorher, wo es entstanden ist, in Bern zu reden gibt.
Das macht es schon mal nicht einfacher, wenn es ein Kunstwerk ist. Wenn es ein Brunnen wäre, könnte man einfach restaurieren, könnte die Sachen wegschlagen und zurückgehen zum Original. Dann wäre das Problem gelöst, oder?
Ja, aber das macht es ja auch spannend. Und das gibt ja auch eine Auseinandersetzung. Das ist das Wesen von Kunst im öffentlichen Raum. Dass es eben nicht einmal gemacht ist und so bleibt es die nächsten 100, 200, 300 Jahre. Sondern Kunstwerk im öffentlichen Raum verändert sich notgedrungen durch die neue Nutzung, durch Witterung und letztlich auch durch die Menschen, die sich ändern in der Zeit.
Eben beim Kunstwerk, da kann man ja auch sagen, man muss die Entwicklung sich selber überlassen, man muss machen, wie das der frühere Berner Kultursekretär Peter Betz in einem Film findet.
Die Zukunft würde ich aus der Funktion des Brunnen ableiten. Eigentlich ist er ein Lebenszeichen in einer lebensfindlichen Umgebung. Und zum Leben gehört unter anderem Zeit, für das Wachsen, aber zweifellos auch Zeit zum Sterben und kaputt gehen. Und von dort aus gesehen, dünkt mir, müssen wir den Brunnen so, wie er ist, in seiner Entwicklung lassen.
In seiner Entwicklung in Lassi, Veronika Schaller, das würde heissen, letztlich sich immer weiter verändern. Irgendwann geht er vielleicht zusammen, geht um oder ist bis auf und zugewachsen, dass man ihn nicht mehr kennt als Brunnen. Kann man den Brunnen sterben
lassen? Also umgehen würde er nicht heute und morgen und auch nicht übermorgen. Er ist in sich innen immer noch sehr stabil und es gibt auch keine Gefahr, dass er würde in sich zusammenbrechen. Aber nein, Bern ohne mehr Doppelheimbrunnen ist eigentlich heute nicht mehr vorstellbar. Also, wir müssen schon etwas machen, dass er nicht nur Bestand hat, sondern auch, dass er alles, das Kunstwerk, das mehr Doppelheim ursprünglich angelegt hat, weiter erkennbar ist.
Da seid ihr euch einig letztlich mit der Kunsthistorikerin Jacqueline Burkhardt. Sie hat gestern Abend an diesem Podium im Kunstmuseum das gesagt.
Man macht so viel man kann, um das Werk zu erhalten. Und man ist auch verpflichtet, das ist ein super Werk der Stadt, den Leuten, die das lieben und so. Das kann man nicht einfach, nicht? Nee.
Also nicht einfach weglassen, nicht lassen sterben. Aber wie fest soll man denn eingreifen an diesem Oppenheimbrunnen gegen die Tuffsteinwucherungen, die es jetzt halt gegeben hat in den 30 Jahren in der Stadt?
Das ist ja spannend gesehen, auch an dieser Diskussion gestern zu oben, dass es natürlich ein paar Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, eigentlich zurückbauen bis auf den Ursprung, auf das, was Meret Oppenheim eigentlich gebaut hat. Andere, die gesagt haben, nein, sie hätte wollen, dass es so aussieht, wie es heute aussieht. Und ein Gedanke ist reingekommen, den man neu sieht und wo mich ganz wichtig dünkt. Eigentlich ist es ein stehender Garten, der Brunnen, mit dieser Bewachsung, mit dem Grün, mit dem Wasser, das oben abläuft, durchaus auch mit dem Tuffstein. Und vielleicht sollte man an dieser Idee noch mal weiterdenken und schauen, wie man dort einen Schritt weiterkommt. Zwischen dem wieder kahl machen, wie er siehst, und im Grunde genommen stolo, wie er heute ist, irgendwo in der Mitte werden wir müssen uns finden.
Aber wie man so ein bisschen sagt, Garten und Lavachsen und Park und so, da gehört jetzt schon ein bisschen daraus heraus, ihr wettet so wenig wie möglich machen.
Ja, also ich muss sagen, mir gefällt der Brunnen eigentlich, wie er ist, sehr. Es gibt Tage, wie wenn es nur regnet und wenn er nur schwarz ist und gar nicht grün hat, wie jetzt in letzter Zeit, dann nachher kann ich mich nicht so mit ihm befreunden. Aber die Veränderung im Jahresablauf, das ist etwas Grossartiges an dem Brunnen. Aber ein Garten heisst natürlich ganz und gar nicht, dass man nichts macht. Ein Garten ist im Gegenteil meistens mit sehr viel Arbeit verbunden, damit es aussieht, als hätte man nichts gemacht. Vielleicht liegt dort der Wort.
Ich habe vorhin gesagt, eben, man hat so die beiden Polen, man hat so ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Die einen haben gesagt, man muss die Achse vornehmen oder den Steinhammer, richtig, einen Schlegel. Und die anderen haben gesagt, es braucht irgendein feines Hämmerli oder sogar ein Seziermesser. Der Basler Kunsthistoriker Simon Bauer war für das Feinere.
Deshalb würde ich doch, glaube ich, nicht für die Axt plädieren, sondern eher für das Hämmerlein und dort halt weniger machen als jetzt Radikalschlag.
Kein Radikalschlag da, wenn ich vorhin schon richtig gehört habe.
Das ist klar.
Veronika Schaller, das seht ihr auch so.
Das ist klar, ja. Also, man kann, mit uns undenkbar, dass man ganz zurückgeht auf das, was Meret Oppenheim gebaut hat. Ich glaube auch wirklich nicht, dass sie das hat wollen. Wenn auch, und das stimmt halt auch, sie sich unterschiedlich geäussert hat, wie der Brunnen soll werden, wie der Brunnen soll sein. Aber das ist ja auch das Recht, und das ist ja auch gehört ja auch zu ihrem Charakter, dass sie sich auch permanent mit der Realität auseinandergesetzt hat und sich auch wieder eine neue Meinung gefasst hat dazu.
Und dürfen wir das so interpretieren? Heutzutage müssen wir interpretieren, wenn es widersprüchlich ist oder wie seht ihr denn das?
Ich denke, jede Generation bei allen Kunstwerken und bei allen Fragen, die wichtig sind überhaupt in der Gesellschaft, hat jede Generation das Recht auf eine eigene Meinung. Natürlich immer auch in Achtung und in Würdigung von dem, was da ist und vom Erbe und von dem, was uns vererbt worden ist. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht völlig hörig an das halten, was irgend in den Büchern steht. Machen wir übrigens in der Regel auch nicht.
Für den Brunnen zuständig sind ja die Stadtbauten Bern. Das ist so das privatisierte Hochbauamt, wenn ich es salopp zusammenfassen kann. Und die Stadtbauten haben fern fast ein bisschen mit dem grossen Steinhammer dahinter wollen, hinter den Brunnen, bis sich eure Kommission Kunst im öffentlichen Raum eingesetzt hat dagegen und sie gestoppt hat. Wisst ihr jetzt nach dem Abend gestern, was ihr ihnen wollt auf den Weg geben, wie sie sollen daran hergehen, den Brunnen?
Also es ist nicht so eine empfindliche Stimmung gewesen, wie das jetzt ein bisschen tönt hat zwischen Stadtbauten Bern und der Kommission Kunst im öffentlichen Raum. Im Gegenteil, wir sind eigentlich gefragt worden und was wir dazu meinen und sind dankbar gewesen, dass wir uns haben können äußern dazu. Und in dem Sinn wird es auch weitergehen. Also ich habe bereits heute mit dem Matthias Haag dem Chef von der Stadtbauten Kontakt gehabt und habe schon mit ihm einen Termin abgemacht im Mai, dass wir zusammen mit der Kommission Kunst im öffentlichen Raum jetzt den nächsten Schritt planen. Also, das ist eine gute Zusammenarbeit und ich freue mich auch. Aber die Aufgaben sind unterschiedlich. Das muss man sehen. Stadtbauten Bern ist Besitzerin und ist Verantwortliche auch, dass der Brunnen, auch wenn es Glatteis hat, auch wenn es regnet und stürmt, dass das sicher ist.
Und es ist schon so, was du gesagt hast, also der Stadtbautenchef, der Matthias Haag, ist gestern zufrieden gewesen, ist weitergekommen, hat gefunden, mal, ich habe Antworten bekommen.
Die Extrempositionen sind heute Morgen recht schwach vertreten gewesen. Ganz wenige, die gesagt, man muss wieder in den Originalzustand. Und wenige, die sagen, man muss ihn einfach zusammenfallen. Sondern die meisten sind der Meinung, man muss ihn wieder in Stand setzen, man muss etwas gegen den Taufstein unternehmen. Jetzt geht es nur noch um das Ausdiskutieren mit geeigneten Leuten. Wie viel nimmt man denn wirklich ab? Was ist der Idealzustand? Und nachher, glaube ich, ist wichtig, dass man auf diesem Zustand wirklich eine Unterhaltsplanung macht.
Eine Unterhaltsplanung machen, also wissen wie und nachher weiter wie umgehen. Veronika Schaller, was löst das bei euch auf, wenn ihr das gehört? Kann man das?
Ja, natürlich kann man das. Das macht man bei ganzen Haufen Bauwerken. Aber bei diesem Kunstwerk weiss ich nicht, ob es wirklich im Sinn von der Künstlerin wäre, wenn man jetzt, heute festlegen würde, wie man in den nächsten 30, 100 Jahren mit dem Unterhalt von diesem Brunnen will vorgehen. Wie schon gesagt, ich denke, jede Generation hat das Recht auf eine eigene Ansicht zu dieser Frage und zu diesem Brunnen. Und vielleicht gibt es ja auch in 30 Jahren andere Antworten auf die Frage, ob man jetzt den Tuffstein soll wegnehmen soll oder nicht. Vielleicht findet auch dann diese Generation, dass man ihn gescheiter lassen soll und dass man von innen stützt, damit der Brunnen nicht zusammengeht. Also ich würde mir jetzt hier nicht vorstellen, dass ich mitbestimme, was die nächste und die übernächste Generation mit dem Brunnen macht.
Aber für jetzige Eingriff, das hat auch der Restaurierungsfachmann Uli Fritz gesagt, braucht das Konzept, wisst ihr, wie der jetzt daher weggeht? Habt ihr jetzt eine Vorstellung nach dem Abend gestern?
Ich denke, wir werden eine Lösung finden, zusammen mit der Stadtbauten Bern. Und was mir noch durch den Kopf gegangen ist, vielleicht müsste man ja die Veränderung, die jetzt ansteht, die Bearbeitung vom Brunnen auch zu einem öffentlichen Diskurs machen, zu einem Happening. Vielleicht macht man das anlässlich vom Geburtstag, vom 100. Geburtstag von Meret Oppenheim. Der Platz, der Weisshausplatz, haben wir schon reserviert. Der steht schon zur Verfügung, dass nichts anderes auf diesem Platz passiert in den Sommermonaten. Vielleicht gibt es ja eine öffentliche Restauration vom Brunnen. Ich weiss es nicht. Es wäre eigentlich auch nicht völlig abwegig, wenn man daran denkt, was Meret Oppenheim wollen.
Rönke Schaller, merci vielmals, für das dazu ins Studio gekommen sind.
Bern und der Brunnen von der Meret Oppenheim. Der Peter Brandenberger hat sich mit der Veronika Schaller, der Präsidentin von der Kommission für Kunst im öffentlichen Raum von der Stadt Bern, unterhalten. Das ist das Regionaljournal. Das eidgenössische Schwingfest in Burgdorf. Ende Sommer wirft schon seit Monaten seine Schatten voraus. Dabei geht fast vergessen, dass Anfangssommer im Juni im Kanton Bern noch ein zweiter grosser Anlass stattfindet. Das eidgenössische Turnfest mit 60'000 Teilnehmern und doppelt so vielen Besuchern. Gegen die 200'000 Leute werden in der Stadt Biel erwartet. Der Thomas Pressmann hat den Direktor vom Turnfest, Frank Hofer, gefragt, ob ihm das Angst macht.
Das macht Eindruck, nach wie vor, wenn ich daran denke. Und das, wir gehen sehr respektvoll mit dem um. Also, wir haben nicht irgendwie das Gefühl, dass das jetzt einfach locker ist. Auch wenn wir auch in diesen Themenbereichen, wo wir es wirklich im Griff haben, haben wir gar nicht das Gefühl, dass das einfach locker ist. Und darum, mehr Respekt vor diesen Zahlen und wissen das, glaube ich, wirklich zu würdigen, was da für einen Anlass bevorsteht. Aber Angst haben wir nicht davor.
Und jetzt gerade beim Organisieren, von was habt ihr den meisten Respekt?
Ja, am meisten Respekt habe ich persönlich, glaube ich, schon vor so Sicherheitsthemen, sage ich mal, im weitesten Sinn. Es hat wahnsinnig viele Leute, wird es gerade am zweiten Wochenende auf dem Expo-Park haben, hier. Und dort, ja, muss man immer sagen, wenn 40-50'000 Leute da im Haufen sind, Bandwitch gesagt, hat man gewisse Risiken und die je nachdem auch nicht mehr so super handelbar sind. Und das macht mir schon Respekt.
Ihr sagt, die Sicherheit ist ein grosses Thema. Wie könnt ihr garantieren, dass das alles reibungslos läuft?
Also wir haben ein ganz grosses und breit abgestütztes Sicherheitskonzept. Es sind unheimlich viele Leute involviert in diesem ganzen Themenbereich. Da ist ganz viel geschaffen worden, insbesondere von der Kantonspolizei, die da der Lead hat. In Kooperation nachher mit Securitas, dem Sicherheitsdienst, mit dem Zivilschutz, mit der Armee und auch mit uns vom OK, wo wir einander einfach ergänzen, dass sie Hunderte von Leuten, die allein für das zuständig sind. Wassersicherheit auch als Thema nicht zu vergessen. Dadurch, dass unser Fest am Wasser stattfindet, machen wir dort auch ganz viel.
Also das heisst?
Das heisst, wir schauen auch dafür, dass möglichst das ja niemand ertrinkt, weil es sind doch wirklich ganz viele Sportlerinnen und Sportler und auch Junge im Einsatz am Wasser eigentlich. Das wird bei wunderschönem Wetter auch verlockern natürlich und der See wird auch genutzt werden. Das machen wir auch ganz viel in Kooperation mit der Seepolizei, mit dem Seerettungsdienst, mit Präventionsmassnahmen. Und von dem her habe ich ein gutes Gefühl, ein gutes Gewissen. Es ist einfach mehr eben zum Sagen, die Dimension ist ja so. Es ist die Stadt Biel, die sich da auch am Samstag, am zweiten Samstag mehr oder weniger von Anzahl her die ganze Stadt wird treffen auf unserem Festgelände. Und das ist schon eindrücklich.
Das Eidgenössische Turnfest in Biel ist ja nicht nur an einem Ort, es ist an sechs verschiedenen Orten, wo da Wettkämpfe sind, wo Festgelände ist, wo Campingplatz ist. Also sehr viele verschiedene Orte, das gibt es hin und her. Wie tut ihr das handeln?
Die Turnerfamilie ist sich ja gewöhnt, dass wenn sie anrückt, dass sie immer in grossen Massen da sind und dass es von dann an für die Turnerinnen und für die Turner ziemlich klar ist, man bewegt sich eigentlich zu Fuß. Das ist schon mal eine super Ausgangslage.
Aber die Distanzen sind doch recht gross, also vom See bis hinten zur Gurzel, zum Fußballstadion oder bis auf dem Acklingen, das ist doch relativ weit, das sind doch relativ weite Distanzen.
Das ist relativ weit. Wir haben natürlich eine unwahrscheinliche Ergänzung und Unterstützung vom öffentlichen Verkehr, von den lokalen Verkehrsbetrieben, wo unheimliche Kraftakt werden leisten in diesen 10 Tagen für das Turnfest. Und das ist klar, dass dort mit dem Shuttlebus-Angebot, das wir haben, mit dem, wie ihr erwähnt habt, Macklinger-Bändli, wo 24 Stunden wird fahren und mit x Massnahmen alles dafür tun, für die Turnerinnen und Turner, die Besucherinnen und Besucher möglichst schnell von Ort zu Ort zu bringen. Es ist aber so, dass selbst bei allem Angebot man die Turnerinnen und Turner nie alle mit ÖV bewegen kann. Und darum ist es auch sehr gut, dass die Turner sich eben gewöhnt sind, zu Fuß unterwegs zu sein. Wir haben das Problem, dass so viele Fußgänger werden unterwegs sein, dass gewisse Kreuzungen oder Überquerungen von Strassen die halt blockiert könnten sein von den grossen Mengen Fußgänger. Was ja eigentlich fast ein schöneres Problem ist, als wenn es jetzt motorisiert wäre.
Der Frank Hofer, Direktor vom Turnfest, das in Biel stattfindet. Vor 6 Jahren hat Biel den Zuschlag für das Turnfest bekommen. Dann hat man noch gedacht, das Turnfest könne im neuen Bieler Fußballstadion stattfinden. Das steht jetzt bekanntlich noch nicht. Darum wird ein grosser Teil vom Festgelände am See sein, zum Teil auf Felder und Matten von Bauern. Das gibt eine schöne Kulisse, aber dort hat es keine Infrastruktur. Die Organisatoren müssen alles aus dem Boden stampfen. Für dass die Wiesen und Felder nicht kaputt gehen und die Turnen nicht im Schlamm und Dreck versinken, haben sich die Organisatoren noch etwas einfallen lassen. Eine Lösung, wo jetzt erst noch viele davon profitieren können.
Die Organisatoren müssen eine riesige Fläche abdecken. Die ist so gross wie etwa 3 Fußballfelder. Die Lösung ist die. Das Turnfest braucht dafür Bodenplatten aus Holz. Das Holz kommt aus den Wäldern rund um Biel. Es ist Holz von Schwarzföhren. Die Bieler Burgergemeinde, die viel Wald hat, will die Bäume nicht mehr wachsen lassen. Die Schwarzföhren ist nicht einheimisch und man kann daraus nicht gut Möbel machen und so nicht gut fürs Bauen brauchen. Weil das Holz nicht mehr will, gibt es die Bieler Burgergemeinde gratis. Es muss aber noch verarbeitet werden. Der grosse Auftrag für das Turnfest war begehrt. Firmen von halb Europa haben sich beworben. Die Bieler Firma Passarecco hat das Rennen gemacht. Nicht unbedingt wegen dem Preis, sagt der Passarecco-Chef Markus Wohler.
Bei uns ist die Regionalität und vor allem die Nachhaltigkeit, die das Turnfest ja wünscht, gegeben. Und wir leben sie aus. Und darum ist das Projekt etwas Spezielles.
Speziell, weil das Holz aus der Region kommt und lokale Sägereien das hier zusagen. Transportwege sind kurz. Und speziell ist auch, dass Leute vom Beschäftigungsprogramm der Region die Bodenplatten zusammenbauen. Zum Beispiel die Brücke. Dort ist die Sozialfirma Siphon, die Arbeitslose beschäftigt. Im grauen Industriegebäude schmeckt es nach Holz. 20 Personen, vor allem Männer, sind am Arbeiten, bohren und sagen. Sie schneiden das Holz genau zu und bauen die Holzröste zusammen. Oder Werner Habecker ist dran.
Ich montiere hier die Leischlinien und dann auch klopfen. dass sie auch für Rat sind, dass sie es auch brauchen können, für ein Turnfest für Wege zu machen für Fußgänger.
Und was ist für eine Arbeit?
Ja, es ist eintönige Arbeit, oder? Aber es muss auch gemacht werden.
Eintönig, warum?
Wir machen einfach die gleiche Bewegung. Oder? Das Rollen, ein Stäblein, ein Rollen, ein Stäblein, ein bisschen anziehen. Das hilft den ganzen Tag.
Früher hat der Werner Habegger als Bauer gearbeitet und dann vor allem gejobbt, da und dort. Jetzt mit 59 überkäme er aber keinen Job mehr, sagt er. Darum lebt er vor Sozialhilfe. Weil er hier mitarbeitet, bekommt er pro Monat noch 250 Franken Sackgeld. Immerhin, meint er. Und es macht ihn schon ein bisschen stolz, einen Beitrag zu leisten für das Turnfest. Ihn selber interessiert das Fest aber nicht wirklich.
Wir sind jetzt eben nicht für das Turnfest. Ich gehe nicht schwingen. Man sieht es ja im Fernsehen. Oder?
20 oder mehr von diesen Rösten macht er pro Tag. Im Ganzen braucht es 600 Bäume für das Turnfest. Die Bütz gibt den Leuten etwas Sinnvolles zu tun, meint der Geschäftsführer der Sozialfirma Sifonder, Michel Zwalle.
Die Leute müssen arbeiten, sie werden nicht nur beschäftigt. Das ist eigentlich allgemeines Anliegen vom Sifon, dass die Leute arbeiten und nicht beschäftigt werden. Ich glaube, nur das macht Sinn, wenn man sie dann in einem zweiten Schritt wieder in den ersten Arbeitsmarkt integrieren.
Bis im Juni müssen alle Bodenplatten fertig sein. Fast 30'000 Stück sind es. Es gibt noch viel zu tun.
Ja, es ist ein gesunder Stress, ich sage es so.
Meint Michel Zwalle. Weil es pressiert arbeiten, jetzt auch Leute vom Massnahmenzentrum St. Johansen mit. Die Firma Passareco, die vom Turnfest den Auftrag für die Bodenplatte hat bekommen, lagert die Produktion bewusst aus und gibt es eine Sozialfirma. Es geht nicht ums Geld sparen. Passareco sei nicht auf Gewinn aus, sagt Markus Wohler von Passareco. Sparen ist also nicht der Grund. Welcher ist es denn?
Wir machen es, weil die Nachhaltigkeit für uns effektiv etwas ist, wo wir leben wollen. Wir wollen eine verantwortungsvolle Wirtschaft realisieren. Und von dort her haben wir das Gefühl, der soziale Aspekt, sprich Leute, die hier in der Region gerne arbeiten möchten, sollen genau eben für solche Sachen eine Beschäftigung finden.
Die Leute verlegen vor dem Turnfest Platten am Boden. Nach dem Fest landen die Holzröste nicht etwa auf dem Scheiterhaufen. Die Mitarbeiter putzen sie und flicken sie. Die Platten gehen dann an andere Feste, als Gurtenfestival oder als Open Air Campo. Auch die Holzreste vom Sagen landen nicht im Köder. Sie kommen in die Holzschnittzuheizung vor Turnhalle in Nidau.
Lokale und verantwortungsvolle Wirtschaft am Turnfest in Biel, der Thomas Pressmann, hat berichtet. Das ist das Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis und zum Schluss die wichtigsten Themen vom Tag.
Die Schüttler vom FC Biel können ihre Challenge-League-Spiele nächste Saison wieder daheim spielen im Stadion Gurzelen. Seit dem letzten Sommer muss Biel die Maladiecht Neuenburg ausweichen, weil das alte Heimstadion den Anforderungen der Schweizer Fussballliga nicht mehr entspricht. Weil jetzt aber das neue Bieler Stadion, das Stade de Bienne, im Bau ist, gelten für das Gurzelen Stadion Übergangsbestimmungen, schreibt der Bieler Gemeinderat. Und die können mit ein paar wenigen Aufrüstungen erfüllt werden. Die private Altersbetreuung zu Thun soll wieder eine Gemeindeaufgabe werden. Das will der Gewerkschaftsbund Thun mit einer Volksinitiative erreichen. 2007 sind die städtischen Altersheime in eine AG umgewandelt worden. Seitdem ist es aber zu verschiedenen Personalkonflikten gekommen und die Gewerkschaften kritisieren auch unternehmerische Entscheide vor VIA, der Wohnen im Alter AG. Die Einsprache gegen das geplante Schlossberg-Parking zu Thun sind für das erste vom Tisch. Der Kanton Bern hat alle 5 Einsprachen abgelehnt, sie können aber theoretisch noch weitergezogen werden. Die Stadt Thun will bis Ende Jahr mit einem Projektwettbewerb entscheiden, wer das Parkhaus bauen kann. Die Eröffnung von diesem Parking mit 350 Plätzen ist für Ende 2017 geplant.
Zum Wetter. Das präsentiert sich in einem vorübergehenden Hoch. Gaudenz Fluri, SRF Meteo.
Bei Nacht gehen die Temperaturen im Seeland auf etwa 1 Grad zurück. Im Obergoms gibt es um die minus 4 Grad morgen früh. In den Bergen starten wir allgemein mit viel Sonne in den Tag. So zwischen Bielersee und Thunersee hat es Hochnebelfelder rum. Die lösen sich dann meistens relativ bald einmal auf. Dann gibt es fast überall mal ein bisschen Sonne. Die Sonne scheint dann häufig aber nur milchig durch, weil schon relativ bald einmal dünne Wolken aus Westen kommen. Die werden dann im Laufe des Nachmittags immer dicker. Es sollte aber bis am Abend trocken bleiben. Temperaturen steigen in Fisch mit viel Sonne auf knapp 15 Grad, in Bern und in Biel gibt es um die 10 Grad, in Zasfee dürften es um die 6 Grad sein. Am Freitag ist es dann meistens bewölkt, zeitweise nass, vor allem aber in den Bergen. Die Schneefallgrenze die liegt bei rund 1300 Meter und es gibt noch maximal 7 Grad im Seeland.
Das Regionaljournal Bern Freiburg-Wallis im Internet gibt es auf srf.ch Rubrik News. Die Sendung zusammengestellt hat Matthias Heimo. Mein Name Michael Sali.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.